Assassin ist ein Nordic Horror Rollenspiel. Dieser Podcast enthält dementsprechend Szenen, die für manche verstörend erscheinen könnten, und richtet sich an ein erwachsenes Publikum. Tretet also mit Bedacht in den finsteren Wald. In dunklen Wäldern und einsamen Gebirgen, an schwarzen Seen und verborgenen Hainen, auf eurer Türschwelle, in den Schatten, dort lauert etwas. Seltsame Geschöpfe, verzerrte Kreaturen am Rande des Blickfelds. Sie beobachten. Sie warten, ungesehen von den meisten, doch nicht von dir. Du siehst, was sie wirklich sind. Was? Du öffnest deine Augen und du siehst einen knorrigen, alten und verdorrten Wald. Die Blätter längst vergoren und einem Skelett aus toten Ästen gewichen. Sie wiegen dich über deinem Kopf wie ein knochiger Brustkorb von innen betrachtet. Und sie schwenken in lautloser Bewegung hin und her. Als würde der Wald selbst noch atmen. Dir wird mulmig. Und dein Blick wird gefangen von einem Pfad, der sich vor dir erstreckt. Tief in das Herz des Gestrüpps hinein. Du bist in einem Traum, werte Elanda. Was tust du?
Ich sehe mich um und versuche zu erkennen, wo ich mich befinde. Kommt mir Kommt dir meine Umgebung bekannt vor?
Nein. Du blickst dich um und es kommt dir völlig fremd vor. Ein Wald, den du so noch nie gesehen hast.
Gibt es einen Weg zurück?
Du blickst dich um oder versuchst es zumindest, aber du bemerkst gleich, dein Blick ist gefangen von diesem Pfad. Du kannst deinen Blick nicht zurückwenden.
Eine gewisse Mulmigkeit ergreift mich, als ich dem Pfad weiter mit meinem Blick folge und obgleich mich auch durchaus interessiert, was vor mir liegt, frage ich mich umso weniger, erstaunlicherweise, wie ich eigentlich hierher gekommen bin. Ich beginne langsam Schrittes den Weg entlang zu gehen und versuche den Weg rechts und links des Pfades prüfend anzuschauen, in der Hoffnung, dass mir irgendwas bekannt vorkommt oder dass ich irgendetwas Lebendes erblicke.
Du läufst durch das Dickicht an Ästen vorbei, im Gestrüpp, es dich langsam zu packen versucht. Je tiefer du in das Herz gehst, je mehr du dem Pfad folgst. Allerdings schmiegt es sich immer nur gerade so an deinen Körper und berührt dich nie. All die Äste, all das Gestrüpp. Es wirkt schon fast wie eine Trance, so als würde alles, was sich um dich herum befindet, in seltsamem Licht wackeln, würde sich alles verzerren, wie ein wabbelndes Bild. Und jedes Mal wieder, wenn du deine Augen abwendest von der Straße, von dem Pfad, wird es intensiver und schlimmer. Und jedes Mal von der anderen Seite. Du blickst nach rechts und von links kommt das Gestrüpp näher. Dann weicht dein Blick wieder zurück auf den Pfad. Alles wird wieder distanzierter. Das Gestrüpp zieht sich zurück. Dann schaust du nach links und das Gleiche passiert auf der rechten Seite. Und jedes Mal wieder wird dein Blick gefangen von dem Pfad. Immer wieder.
Etwas sagt mir, dass was auch immer dort auf mich lauert, mir nicht besonders wohlgesinnt sein kann. Oder dass ich vielleicht auch nie irgendwo ankommen werde. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir zunächst nicht viel übrig bleibt, als diesem Weg irgendwie weiter zu folgen. Habe ich eine Ahnung, wie weit es noch sein kann?
Stimmen im Wald, als du diesen Gedanken fasst. Ein Höhnen, ein Klagen, fast schon im Hohn. Als würde dir der Wald sagen wollen, unendlich.
Ich würde versuchen zu rennen, anstatt nur den Weg entlang zu gehen, in der Hoffnung, dass ich das Bild, das sich vor mir zeigt, irgendwann verändern wird.
Just als deine Ferse im Gedanken gefasst zu rennen den Boden verlässt, hörst du über dir Raben, die aufschreien und fortfliegen. Und du rennst, du läufst den Pfad entlang, hastig, schnell, dein Atem rasend irgendwann. Und links und rechts von dir der Wald, der wie auf Wiederholung gedreht sich immer wieder in gleichem Rhythmus abspielt. Immer wieder die gleichen Formen, ein Ast, der dich fast erwischt, unter dem du dich unterwegducken musst. Dann ein Dorn, der dich streift am linken Oberarm. Dann eine Wurzel, über die du hinwegspringen musst. Und dann wieder. Und wieder. Und wieder. Bis du irgendwann viele hundert Meter vor dir wie weggezoomt einen Baum siehst. Knorrig. Tot. Mit einem Loch in der Mitte.
Gehe näher an diesen Baum heran und würde versuchen, dieses eigenartige Loch mir näher anzuschauen.
Je näher du dem Baum kommst, desto weiter zieht sich das Gestrüpp, das Geäst, Dorn zurück und Stimmen beginnen zu flüstern. Sie rufen dich her, zum Baum. Dein Blick wird gefangen in diesem seltsamen Loch, in diesem schwarzen, finsteren Punkt mitten im Baumstamm. Du stehst jetzt ungefähr noch 10 Meter weit weg. Und du hast das Gefühl, Schwärze fängt dich. Hinter dir wird es finster. Nur noch der Baum vor dir.
würde versuchen, einen Blick in meine Taschen zu werfen, ob ich unter Umständen irgendetwas dabei habe, womit ich Licht machen kann.
Dein Blick ist gefangen. Als du den Kopf neigst, bewegen sich deine Augen nicht mit, sondern du starrst auf die Mitte dieses Baumstammes. Du suchst dich ab, du schaust nach einer Tasche oder Taschen innerhalb deiner Jacke oder ähnlichem. Du findest allerdings nichts. Du hast das Gefühl, dass dein Körper fahl und leer ist. So als wärst du ein Gespenst oder eine Erscheinung. Als würdest du durch dich durchgreifen.
Macht mir natürlich überhaupt keine Angst. Ich würde näher zu dem Baum gehen wollen. Und auch wenn mich irgendwie das Gefühl beschleicht, dass es wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee sein wird, würde ich versuchen, einen Blick in das Innere dieses Baumes zu werfen.
Du blickst hinein in einen hohlen Baumstumpf, umrandet von knochig, fahlem, totem Gehölz, sich langsam zu blässen scheint, so als würde alle Farbe aus dem Baumstamm verschwinden und als würde er faulen, während du hineinschaust. Du blickst auf die Rückwand des hohlen Baumstammes und du erkennst ein Symbol, eine Rune. Fast wie ein Kreuz, nur dass oben, unten, links und rechts von diesem Kreuz Wirbel auszugehen scheinen und vier Punkte zwischen den Achsen diese Rune zieren. Sie sieht aus wie eingebrannt in den Baumstamm und hat die Farbe von tiefem Rot.
Solche Runen vorher schon mal gesehen?
Nein.
Kann ich sie berühren?
Möchtest du sie berühren?
Ja.
Du streckst deine Hand hinein und als dein Blick deinem Arm folgt, fängt die Rune an zu bluten. Wenige Zentimeter, bevor deine Fingerspitze die Rune packen kann, hörst du einen Schrei. Dann ein Gefühl, als würde dich ein Arm packen, als würde dich irgendetwas greifen, dann wieder ein lauter Schrei. Und dann blickst du in das Gesicht einer verzerrten Gestalt, mit Katzenaugen gelblich leuchtend und einer grotesken Grimasse. Du wachst auf. In deinem Büro. Dem Traum entrissen, starrst du auf deinen Tisch über und über mit Briefen und Zetteln versehen, stapelweise, Dokumenten, Federkiel und Stift und einer kleinen Kerze, die vor dir leuchtet. Es ist stockfinster in dem Raum. Du bist in der Universität.
Deine schmerzenden alten Knochen erinnern dich daran, dass du wach bist. Was möchtest du tun?
Geschockt aus dieser Vision, aus diesem Traum heraus, sitze ich noch eine ganze Weile auf meinem Stuhl und versuche irgendwie zu verarbeiten, zu fassen, was ich dort gerade gesehen habe, wovon ich dort geträumt habe, so intensive Träume, bin ich mir ziemlich sicher, habe ich ganz, ganz selten. Als mein Gehirn langsam wieder Luft bekommt, ziehe ich mir eines der unbeschriebenen Papierfetzen auf meinem Schreibtisch ran und versuche mich irgendwie an das zu erinnern, wovon ich geträumt habe, versuche die ein oder anderen Stichworte irgendwie noch festzuhalten, gerade von diesem letzten Eindruck, von diesen Augen, von dieser Grimasse, von den Schreien, die ich gehört habe, von dieser gesamten grotesken Umgebung. Ich wüsste, als ich das alles aufschreibe, habe ich das Gefühl, je mehr ich aufschreibe, desto merkwürdiger klingt das Ganze. Und desto weniger ergibt das Ganze auch irgendwie Sinn. Und ich falte das Papier zusammen, nehme mir aus meinem Schreibtisch heraus einen Briefumschlag, würde ihn dort reinstecken und diesen Briefumschlag in das Notizbuch, das ich pflege, mit mir zu tragen. Nur für den Fall, dass ich es vielleicht irgendwann doch noch gebrauchen kann. Ich würde einen Blick auf die Uhr werfen.
Mitternacht.
Mit dem Gedanken daran, dass es allerhöchste Zeit wird für mich, die Universität zu verlassen, würde ich mich erheben, meine Tasche nehmen, mein Notizbuch, würde die Kerze ausblasen und mein Büro verlassen. Früher oder später muss ich nach Hause gehen.
Du bläst die Kerze aus oder versuchst es zumindest, denn just als du dich überbeugst, fällt dir ein Brief auf, der unter dem Stapel von Zetteln seltsam verdächtig da liegt. Er hat ein rotes Siegel, das den Brief verschließt, mit einem seltsamen Auge darauf, das so aussieht, als hätte es mehrere Iris umeinander gewickelt, also mehrere Ringe innerhalb des Auges, und es wirkt schon ein wenig hypnotisch, dieses Siegel. Kommt dir nicht bekannt vor, du hast es noch nie irgendwo gesehen und fragst dich im gleichen Augenblick, was zur Hölle das für ein Brief ist.
Ich halte irgendwie mitten in dieser Bewegung inne, nehme den Brief unter den Zetteln und den Unterlagen hervor, frage mich, ob ich den vorher schon gesehen habe, also ob der dort irgendwie schon lag.
Nein. Garantiert nicht.
Dann würde ich den Brief öffnen.
Du öffnest den Brief und Folgendes kannst du darin lesen. Du kannst ihn gerne einmal vorlesen, wenn du möchtest.
Meine Auserkorene. Ich weiß, dass Sie sich nun wundern werden, wer Ihnen diesen Brief geschickt haben könnte. Sorgen Sie sich nicht. Ich bin ein Freund. Die Gabe der Sicht ist Ihnen zuteil geworden und ich weiß darum. Sie sehen Dinge, die andere nicht sehen. Und ich weiß, Sie sind neugierig, was es damit auf sich hat. Gehen Sie in die Nervenheilanstalt von Uppsala. Heute Nacht noch. Finden Sie einen Weg an den Wachen vorbei. Sie werden nicht alleine sein. Suchen Sie Linnea Elfeklint auf und helfen Sie ihr, koste es, was es wolle. Sobald dies geschehen ist, werde ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen eine Welt eröffnen. Hochachtungsvoll und mit vollster Wertschätzung, gezeichnet von E.V. Eichenberg.
Genauso verwirrt, wie du gerade in die Kamera guckst, bist du wahrscheinlich auch.
Ja, ich bin sehr verwirrt.
Den Brief steckst du in die Tasche?
Ja.
Okay.
Nachdem ich ihn, glaube ich, mehrmals gelesen habe und mir keinen Reim darauf machen kann, wer Eichenberg sein soll. Oder ist mir der Name jemals untergekommen?
Das wäre mir schon fast ein Wurf wert. Machst du mir mal einen Wurf auf Learning?
Gerne. So, in Logik habe ich ganze 5 Punkte. Genau. Und in Learning habe ich nochmal 3. Das heißt, ich habe 8 Würfel. Yay!
8 Würfel. In der Zwischenzeit, während du dich vorbereitest zu würfeln, du spielst Akademikerin.
Ganz genau.
Und dementsprechend bist du die Clevere der Truppe hier. Und mit Learning kennst du dich aus. Bedeutet ein Wurf auf irgendetwas herausfinden. Wollen wir mal sehen, ob das klappt. Ist da eine 6 dabei? In der Tat ist dort keine 6 dabei, obwohl du unglaublich viele Würfel hast. Ist keine 6 dabei. Möchtest du den Wurf strapazieren? Das würde einen Zustand hervorrufen.
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, okay.
Nein.
Das heißt, du lässt den Wurf genau so und du schaust dich verzweifelt in deinen Gedanken um, in deinem Gedankenpalast und findest keinerlei Infos zu irgendeinem Herrn Eichenberg oder dergleichen. Was dir allerdings gleich unmutsam aufschreit, ist, dass er dich kennt und scheinbar weiß, dass du die Gabe der Sicht hast. Die Gabe der Sicht, wie du weißt, ist die Gabe, Wesen zu sehen. Die mythischen Fabelwesen dieser Welt. Und dass jemand darum weiß, dass du sie sehen kannst, ist unglaublich ungewöhnlich, weil du niemandem davon erzählt hast. Du würdest manchmal sogar meinen, du bist ein bisschen gaga. Möchtest du die Kerze auspusten?
Ja.
Die Überlegung, ich habe es gesehen in deinem Gesicht. Mache ich das wirklich? Ist es nicht vielleicht ein bisschen zu dunkel dann? Okay, du machst die Kerze aus, es wird stockfinster. Und aus Erfahrung heraus, aus deinen Gedanken, aus dem Gedankenpalast heraus, weißt du ziemlich genau auch im Dunkeln, wo die Tür ist. Und du öffnest die Tür und kommst in den Flur. In den Flur der Universität. Was dir gleich auffällt, ist, dass die Finsternis verschwindet, denn zur Rechten siehst du ein seltsam unheilig blaues Aufleuchten unterhalb der Tür deines guten Kollegen Björn Siglund, dem Matheprofessor. Es ist Mitternacht und eigentlich sollte keiner mehr da sein.
Ich reibe mir nochmal meine auch mittlerweile sehr alten Augen. Und habe das Gefühl, dass ich viel zu lange geschlafen haben muss. Und würde dennoch nochmal einen Blick in Richtung der Tür meines Kollegen werfen. Ich vermute, es wird nicht viel gebracht haben, oder?
Nö, du siehst, dass dieses unheilige Licht weiterhin besteht und dass es seltsam flackert. Auf der einen Seite ist es ganz gut, weil du dadurch den Flur sehen kannst. Aber auf der anderen Seite wirkt das schon ein bisschen seltsam. Wie gesagt, seltsam Farben, irgendwie auch ein bisschen unheimlich.
Ich
glaubst vielleicht, dass das Nachwirkungen eines Traumes sind, nehme ich an.
Ein bisschen, vielleicht werde ich auch einfach gaga. Ich wende mich doch erstmal der Tür zu. Schließe die meinen hinter mir ab. Auch mit dem Schlüssel. Es wurden immer nicht selten irgendwelche Geschichten erzählt, dass sich Studenten des Nachts in die Büros ihrer Professoren begeben, um hier vielleicht das ein oder andere an ihrer Note auszugleichen. Und ich für meinen Teil bin zumindest dafür bekannt, dass ich strengere Bewertungen von mir gebe. Ich gehe zu der Tür meines Kollegen und würde doch relativ selbstbewusst dreimal anklopfen.
Du klopfst an die Tür und du hörst plötzlich Gerumpel dahinter, so als würde irgendetwas umgefallen werden oder hastig weggeräumt werden. Und dann hörst du von drin:
Ja?
Ich bin's, Erlander. Björn, sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da. Was kann ich für Sie tun? Warum sind wir noch hier?
Ich muss eingeschlafen sein über der Korrektur der Hausarbeiten. Geht es Ihnen gut?
Ja, natürlich. Natürlich geht's mir gut. Alles bestens hier.
Verzeihen Sie mir, aber Sie klingen aufgeregt.
Und das Licht unterhalb der Tür geht aus.
Aufgeregt? Ja, ich muss auch eingeschlafen sein. Entschuldigung.
Ich
werde gleich nach Hause gehen, denke ich.
Darf ich
Ihnen eine gute Nacht.
Darf ich fragen, was bei Ihnen so ein interessantes blaues Licht von sich gibt?
Experimente mit der Öllampe.
Was für Experimente?
Ich muss dabei eingeschlafen sein. Ach, Sie wissen schon, chemische Sachen und Reaktionen. Das Übliche halt. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen.
Verzeihen Sie, aber wenn ich mich nicht ganz irre, war doch Mathematik Ihr Fachgebiet.
Mathematik, Chemie, alles das Gleiche. Eine gute Nacht gewünscht.
Und du bemerkst gleich, dass er irgendwie hinter einer Theke oder sowas verschwindet oder hinter einem Pult oder so, irgendeinem Mobiliar und dort scheinbar von darunter spricht. So hört sich das Ganze an. Dann hörst du wieder Gerumpel.
Ich würde versuchen, einen Blick durch das Schlüsselloch zu werfen.
Das kannst du probieren. Müsstest du mir einmal einen Wurf machen.
Mhm.
Und zwar wäre das ein Wurf auf Investigation.
Investigation?
Bedenke,
ja?
Ja, du hast dort einen Bonus.
Ja.
Wenn du deine Schreibutensilien benutzt und dir jedes Detail aufschreibst, während du da durchguckst. Du brauchst allerdings zwei Erfolge, weil es ist stockfinster.
Mhm. Ein Versuch wäre es aber wenigstens wert.
Ja, mindestens.
Also, ich ziehe mein Notizbuch aus meiner Tasche heraus, einen Stift und würde versuchen, während ich durch dieses Schlüsselloch hindurch schaue, mir zumindest Notizen zu dem zu machen, was ich unter Umständen erkennen kann, wenn ich was erkennen kann.
Mhm.
So, ich hätte bei Logik ganze 5 Würfel.
Mhm.
Bei Investigation 2 weitere und durch meine Utensilien einen weiteren. Das heißt, wir sind wiederum bei 8.
Mhm.
Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Genau. So.
Das sind sogar 2 Erfolge. Ich werd weich.
Das sind sogar 3.
Ich werde ja vollkommen weich. Okay, du blickst durch das Schlüsselloch und es ist stockfinster, aber du kannst gerade so Schemen entdecken und du würdest meinen, dass dort ein leises kleines Flämmchen oder irgendeine Lichtquelle unheimlich blau leuchtet. Und wenn du nicht vollkommen verrückt bist, dann würdest du meinen, dass dieses Leuchten von einem Glühkäfer zu kommen scheint, das in einer gläsernen Kuppel quasi zwischen den Händen von deinem guten Freund Björn aufflimmt.
Habe ich so etwas schon mal gesehen?
Nein. Björn scheint dann auch hastig dieses Behältnis unter den Tisch zu verstecken und du siehst gerade so sein bärtiges, bebrilltes Gesicht mit Licht umspielt, mit so bläulich, seltsam glimmendem Licht. Und dann wird es wieder dunkel. Scheinbar schließt er unter dem Tisch, wo er dieses Behältnis versteckt, eine Tür ab. Dann wird es wieder dunkel.
Höre ich, dass er auf die Tür zukommt?
Ja, du hörst allerdings Schritte. 3, 2, 1.
Ich will einen Schritt zurückgehen.
Du gehst einen Schritt zurück, die Tür geht auf und schon steht er vor dir. Hallo, Elanda. Ich dachte, sie wären schon gegangen.
Nein, ansonsten hätte ich mich doch von ihnen verabschiedet.
Ja, stimmt. Und vor dir steht so ein richtig schlaksiger, dünner Typ mit einem Schnurrbart, den er so ein bisschen gezwirbelt hat, angegräut schon. Schütteres, rückgängiges Haar und er trägt so einen braunen Anzug mit Karohemd, schicke Schuhe dazu. Also der scheint nicht schlecht zu verdienen. Das sagt zumindest seine Kleidung aus. Und er trägt eine Fliege statt einer Krawatte, die in seltsamen Grüntönen leuchtet. Er hat eine sehr wilde Kollektion von Fliegen, so weißt du. Und jede Fliege passt überhaupt nicht zu seinem Outfit. Immer.
Ja, seine etwas schrullige Art und Weise finde ich auch immer sehr sympathisch.
Absolut, der ist total schrullig. Du kennst ihn, der ist introvertiert, zurückgezogen, aber in der Pause zwischendurch, da schnackt ihr gerne mal und seid gerne beisammen und erzählt euch von dies und jenem. Er scheint übrigens auch etwas älter zu sein, ähnlich wie du. Hat schon ergrautes Haar, faltiges Gesicht und eine sehr runde Brille, sehr ulkig auch. Vielleicht ein bisschen zu groß für sein Gesicht. Und er starrt dich nervös an. Du würdest auch meinen, er schwitzt ein bisschen.
Björn, Sie sehen gar nicht gut aus. Geht es Ihnen gut?
Ach so? Ja, mir geht's gut. Ich bin nur eingeschlafen und das war alles ein bisschen, Sie wissen schon, Albträume und so weiter. Die Schüler machen mir zu schaffen.
Was haben Sie denn geträumt, wenn ich fragen darf?
Schüler, die mich verfolgt haben auf dem Pausenhof und mich hin und her gejagt haben, wie damals in der Schule.
Björn.
Ich habe mich ein bisschen in alte Zeiten zurückersinnt und nun ja, Sie wissen schon.
Und er holt so ein Taschentuch raus, während er sich räuspert, aus seinem Mantel und tupft sich dabei so ein bisschen die Stirn ab.
Björn, ja. Sie wissen, dass Sie das überhaupt nicht nötig haben, oder? Sie sind ein genialer Kopf Ihrer Zeit.
Ja, das hat meine Mutter damals auch immer gesagt. Ganz glauben konnte ich das nicht.
Ja, mit seiner Mutter verglichen zu werden, finde ich jetzt gerade nicht ganz so charmant.
Er bemerkt, dass du ein bisschen getroffen davon bist in deinem rustikalen Alter. Hört man das auch nicht so gerne, ne? Von irgendjemandem die Mutter zu sein oder damit verglichen zu werden. Kann ich schon gut nachvollziehen. Und er schaut dich an und ist völlig getroffen davon, dass er dich getroffen hat.
Elanda, so meinte ich das nicht. Also bitte, verstehen Sie das nicht falsch. Also ich wollte Sie jetzt nicht, Sie wissen schon. Aber sagen Sie mal, vielleicht wäre es besser, wenn wir beide jetzt zu Bette gehen und uns nach Hause begeben. Was meinen Sie?
Nach einem durchaus vernünftigen Vorschlag.
Ja. Soll ich uns eine Kutsche holen?
Das klingt nach einem wundervollen Vorschlag. Wenn Sie um diese Uhrzeit auch eine finden.
Selbstverständlich, die Nachtkutsche.
Ja, vielleicht haben wir Glück, dass eine draußen steht. Kommen Sie, mein Guter, schließen Sie Ihr Büro ab, nicht, dass Ihre wertvollen chemischen Experimente noch entwendet werden.
Und du bemerkst, dass die Tür so einen ganz kleinen Spalt aufsteht und er die nur noch so ein Müh zukickt mit seiner Hacke. Also du hättest gar nicht reinschauen können, er hat da sehr penibel drauf geachtet. Und mit einem Ruck geht das Ding dann quasi zu, fällt ins Schloss und er dreht sich hastig um und schließt die Tür ab. Blickt sich zu dir um, fängt aber seltsam an zu schwitzen wieder, nimmt dann ein Tuch heraus und tupft sich wieder die Stirn ab.
Kommen Sie, meine Teuerste, wir sollten losziehen. Es wird schon spät, reichlich spät.
Selbstverständlich. Während wir gehen, würde ich Ihnen ganz unschuldig fragen, Sagen Sie, mit was für chemischen Experimenten möchten Sie Ihre Studenten denn demnächst überraschen?
Das ist ein Geheimnis, meine Teuerste. Ein sehr wichtiges Geheimnis. Ich glaube, ich habe da nämlich eine wunderbar spaßige Reaktion gefunden. Womit ich die Schüler begeistern werde. Ja.
Aber sagen Sie, was für eine Reaktion denn?
Ja nun, blaues Feuer, müssen Sie wissen. Also richtig blau, weiß-blau, also so richtig fahlblau, möchte man schon fast meinen. Und es ist eine Stichflamme sondergleichen und alles.
Ja.
Ja, ich hab's geschafft, das Ganze in einem kleinen Gerät zusammen zu fiddeln.
Was für ein Gerät denn?
Ja, ein Apparellus eben. Also das zu erklären, das würde jetzt eine ganze Weile dauern, müssen Sie wissen. Und ist auch sonderlich kompliziert und ich möchte Sie ja nun nicht langweilen. Ja.
Verstehe. Und was genau möchten Sie Ihren Schülern damit zeigen?
Eine riesige Flamme. Sie wissen doch, die Kinder heutzutage sind ein bisschen, nun ja, die stehen auf Spaß, Spannung und so weiter. Nicht auf diesen ganzen Bücherkram. Zumindest, wenn ich die fragen würde.
Ja, gut, da haben Sie durchaus recht.
Ja.
Aber das hört sich durchaus spannend an. Erzählen Sie mir doch, wie die Reaktionen Ihrer Schüler ausgefallen sind.
Ja nun, ich hab's ja noch nicht probiert. Ich experimentiere ja noch.
Ja, aber wenn Sie's getan haben.
Also, Elana, ich weiß doch jetzt noch nicht, wann ich damit fertig bin. Also, das könnte ja noch eine ganze Ewigkeit dauern, bis ich das mal wirklich probieren kann. Und so weiter.
Nun gut, da drüben ist eine Kutsche.
Und ihr geht die Hallen entlang in der Dunkelheit und kommt irgendwann an die Tür der Universität, die Ausgangstür. Ihr öffnet sie und draußen öffnet sich auch schon die Dunkelheit vor euch und die Auffahrt zur Universität. Eine große asphaltierte Fläche vor euch, die reichlich Platz bietet für die Studierenden und Lehrkräfte und Besucher der Universität. Ihr befindet euch in Uppsala, einer schwedischen Stadt, einer großen schwedischen Stadt im späten 18. Jahrhundert. Die Luft ist kühl, es ist Januar, der Schnee hier und da noch zu sehen. Und dir wird auch ein bisschen kühl um den Leib. Der gute Björn sieht das, schaut dich an.
Kann ich Ihnen meinen Mantel reichen? Sie frieren ja.
Oh, sehr aufmerksam von Ihnen. Und ich würde
ist das ein Ja oder ein Nein? Und er sieht so aus, als würde er überhaupt nicht verstehen können, wie man mit Frauen umzugehen hat. Und wie man Dialoge führt.
Nun, sofern Sie darauf verzichten können, ein Ja.
Also, ja, ob verzichten Ihnen es zu geben oder verzichten auf meine Jacke?
Auf Ihre Jacke? Ist alles gut. Wir sollten vielleicht so schnell es geht abfahren.
Ja, zu Ihrer Wohnung oder wo soll's hingehen?
Fahren wir doch zuerst zu Ihnen.
Oh, okay. Na dann.
Und er macht sich an, vorzulaufen, geht schon einige Schritte auf dem asphaltierten Boden in Richtung Kutsche, die wenige Straßen weiter ums Eck. Und es ist eine Nachtkutsche, die gerne mal um die späte Stunde hier entlang fährt und die auch nächtliche Passagiere mitnimmt. Die kennst du, die hast du des häufigeren Mal genommen, allerdings ist sie selten besucht, weil in den meisten Fällen die Leute schon eher zu Bette gelangt sind, als des Nachts noch umherzutollen. Vor allem, da das ein oder andere Gesocks dort wartet, in der Dunkelheit. Ihr macht euch hinauf und es dauert einige Minuten. Möchtest du ihn noch auf etwas ansprechen oder irgendetwas anderes tun?
Ich würde ihn erstmal nur beobachten. Sieht dir krank aus?
Das ist mir ja schon fast einen Wurf wert.
Ja?
Du müsstest mir mal einmal bitte einen Wurf machen auf Observation. Mhm. Observation. Um einmal deine Menschenkenntnis spielen zu lassen.
Mhm. So, ich hätte 3 Würfel in Empathie und 2 weitere in Observation.
Mhm. Das sind 5.
Mhm.
Dann sind wir mal gespannt. Let's roll, würde ich sagen.
2 Erfolge.
Da sind 2 Erfolge drin. Okay, du schaust ihn an und du siehst, dass er sichtlich nervös ist. Und dass ihm das Rausgehen im kühlen Wind tatsächlich keinerlei Hilfe oder Abhilfe schafft. Und er immer noch recht nervös geradeaus blickt. Und du würdest meinen, er kneift auch so ein bisschen das Auge zusammen. Fast schon wie ein Zucken, so als würde er versuchen, irgendwie sich rauszuwinden oder so. So als würde er irgendwie versuchen wollen, so schnell es geht, aus dieser Situation rauszukommen. Du kannst nicht ganz lesen, ob es einfach nur die Gesellschaft von dir ist, weil er einfach nicht weiß, wie Konversation wirklich geht. Oder ob irgendetwas anderes auf seinem Magen liegt.
Ja, bedrückt sie irgendwas?
Und er antwortet erst nicht. Er starrt einfach nur geradeaus.
Björn?
Er starrt weiter.
Ich würde ihn kurz an seinem Ärmel rütteln. Björn?
Ja.
Sie waren ja vollkommen weggetreten.
Ja. Ich hatte gerade eine Formel im Kopf. Eine neue, wissenschaftliche Erkenntnisse müssen Sie wissen, die bleiben niemals stehen. Es geht immer weiter und da muss man immer drüber nachdenken, ja.
Selbstverständlich, das geht mir ja auch nicht anders.
Ja. Sagen Sie, wie geht es eigentlich in Ihren Kunden voran? Haben Sie das letzte Buch entziffern können?
Ja, sehr gut. Ich habe tatsächlich die letzten Dokumente von Professor Renfield aus Großbritannien. Sie waren unglaublich, unglaublich spannend.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir jemals solche, jemals wieder solche Funde in die Hand bekommen werden.
Und du bemerkst gleich, dass er keine Ahnung hat von deiner Profession als Geschichtslehrerin und überhaupt nicht zusammenkriegt, was du da gerade redest.
Interessant, ja?
Sehr interessant, sehr interessant.
Ah. Schön. Schön, ja.
Aber...
Eine angenehme Stille kehrt ein. Für einen Augenblick.
Sagen Sie, Sie sehen wirklich nicht gut aus. Den irgendetwas durch den
Kopf.
Ja,
das hat meine Mutter auch häufiger gesagt.
Das meine ich nicht. Ich meine, Sie sehen krank aus.
Krank? Nein. Mir geht's gut. Vielleicht wird's ein Husten oder so. Hören Sie? Ganz miese Sache. Dieser Winter, müssen Sie wissen. Wird man schnell mal, krank, ja.
Also mehr sollten Sie auf sich achten.
Ja. Gut, dass ich Ihnen die Jacke nicht gegeben habe, was?
Ja.
Das wird ganz schlimm, ich sage es Ihnen. Ach, sehen Sie mal, da hinten ist auch schon die Nachtkutsche. Bitte, gehen Sie vor. Sie sollten einsteigen. Mhm. Fahrer! Nein, Fahrer? Hi, hallo! Vielleicht sollten Sie mal rufen. Mein Husten, Sie wissen schon. Ich kann nicht so laut reden. Er hat mich nicht gehört, wahrscheinlich.
Ruhig etwas Selbstbewusstsein.
Ihr seht die Kutsche von hinten und ihr könnt den Fahrer nirgendwo erkennen. Allerdings seht ihr aufgezäumte Pferde direkt an einer Laterne stehen. In einer der Seitengassen quasi. Beziehungsweise Ausbuchtungen der Straße, wo eben Kutschen auch Halt machen können in Uppsala. Und ja, die Kutsche sieht recht okayisch aus. Also die ist jetzt nicht irgendwie prunkvoll oder sowas. Ist ein gutes, altes Gefährt. Aber wie gesagt, du siehst den Kutscher nicht. Von hinten zumindest nicht. Der müsste vorne sitzen. Allerdings kannst du eine Laterne vorne erkennen, die auch brennt. Quasi oben angebracht an der Kutsche.
Kutscher, sind Sie da? Ich würde näher um die Kutsche herumgehen.
Du würdest rumgehen, quasi rechts oder links? Also an der Straße, also links würdest du in Straßenrichtung an dem Ding vorbeigehen, rechts am Bürgersteig.
Am Bürgersteig.
Du gehst rüber und du siehst einen Schemen von einem Mann, der dort auf der Kutsche zu sitzen scheint, vorne. Eingesunken irgendwie. Auch ein bisschen untersetzt, so ein bisschen klein. Und dann würdest du, ja, du würdest meinen, dem geht's nicht so gut. Der sieht so ein bisschen, wie gesagt, vorgebeugt aus.
Entschuldigen Sie, Herr Kutscher? Geht's Ihnen nicht gut?
Und er reagiert nicht.
Ist alles in Ordnung da vorne?
Björn, kommen Sie doch bitte mal her.
Und du merkst, er hat sichtlich Schwierigkeiten hinterherzukommen. Du bist einige Schritte vorgegangen und er ist scheinbar stehen geblieben. Und er kommt hinterher und dann hörst du ein seltsames Geräusch, als Björn fast ankommt aus Richtung des Kutschers.
Jan, könnten Sie vielleicht den Kutscher wecken?
Ja, selbstverständlich könnte ich das. Ja, Sie da!
Der winkt komisch.
Sie da! Herr Kutscher!
Brüllt er ihn fast an. Und er rührt sich nicht.
Ich habe mein Bestes gegeben.
Und er schaut dich erwartungsvoll an.
Drehe leicht die Augen. Seufze laut. Ich rüttel mir dann mein Kleid zurecht und steige auf den Kutscherbock mit auf und rüttel den Kutscher so stark ich es kann. Irgendwie.
Ja, was ist denn hier los, verdammt nochmal? Ah, wer sind Sie denn?
Sie haben...
Was soll denn das hier?
Eine potenzielle Kundin, die sie erst aufwecken musste?
Wie spät ist das denn überhaupt?
Kurz nach 12. Kurz nach Mitternacht.
Ah, Nachtfahrt also, hä?
Ja.
Na, ich hatte so einen wunderbaren Traum, sage ich Ihnen. Oh ja, so einen wunderbaren Traum.
Den können Sie nachher weiter träumen.
Ja, wie Sie meinen. Es macht dann 5, bitte.
5 was? Äpfel, Birnen.
Na was wohl, verdammt nochmal. Kronen.
Ich ziehe die 5 Kronen aus meiner Tasche heraus und drücke sie ihm in die Hand, steige aber auch wieder von dem Kutschbock ab.
Geht doch. Wo soll es denn überhaupt hingehen? Eigentlich und überhaupt?
Zuerst zu dem... Zur Wohnung des Herrn. Und ich gucke zu Björn. Wo wohnen Sie, Björn?
Uden Street 21, bitte. Ah, ja, das macht dann 2 Kronen Bonus. Als Nachtexpress extra.
Ich ziehe noch 2 Kronen aus der Tasche und werfe sie ihm hoch.
Der fängt die. Beißt da einmal drauf und versucht es krumm zu machen quasi. Stellt dann fest, ach, die sind okay. Und nickt dann einmal.
Einsteigen!
Nach Ihnen, Björn.
Danke. Aber Sie haben noch gar nicht gesagt, wo Sie hinwollen.
Das sage ich ihm, wenn Sie ausgestiegen sind.
Aha. Ja, na dann. Wollen Sie etwa alleine fahren? In dieser Gegend?
Ich bin eine alte Frau, keine Sorge. Von mir wird keiner mehr etwas wollen.
Ja, wenn Sie das sagen.
Und er steigt ein und bedeutet dir, mit Platz zu nehmen.
Mein Blick wirkt sehr, sehr traurig. Nicht nur auf seine Reaktion hin, sondern schon infolgedessen, was ich gesagt habe. So als ob ich irgendwas vermissen würde. Und schließlich steige ich nach ihm in die Kutsche ein.
Du steigst ein und ich nehme an, du schließt die Tür hinter dir?
Ja.
So getan, so geheißen. Du schließt die Tür und ihr befindet euch beide in einem recht prunkvollen Karren. Zumindest von innen, von außen recht unscheinbar, von innen gut gepolstert, mit einigen Kissen ausgestattet. Gutes Holz, schlicht dekoriert und eine Kerze, beziehungsweise eine Kerze innerhalb einer Laterne vor euch auf einem Klapptisch, den ihr so ausklappen könnt von der Seite vor euch. Der Kutscher peitscht die Pferde vorne an und ihr macht euch auf, loszufahren, wie es scheint. Ihr fahrt durch die dunkle Nacht, macht euch auf, durch Uppsala zu fahren und ihr werdet einige Zeit brauchen, bis ihr bei der Odin Street angekommen seid. Ihr befindet euch an der University ziemlich im Zentrum von Uppsala und die Odin Street ist ungefähr 6 Blocks weiter. Dementsprechend werdet ihr eine gute halbe, dreiviertel Stunde brauchen ungefähr, bis ihr an eurem Ziel ankommt. Das ist eine recht freie Straße, alles ist recht leer. Die Laternen leuchten, durch Gaslicht betrieben, hier und dort noch die Finsternis auf. Und so macht ihr euch auf den Weg hinauf. Du schaust ihn an und du siehst, dass er dich keines Blickes würdig, zumindest nicht lange. Jedes Mal, wenn er dich anschaut, schaut er auch gleich wieder aus dem Fenster oder aus dem anderen Fenster und versucht, deinen Blick auszuweichen. Möchtest du etwas tun?
Was sind Sie denn mit Ihren Gedanken, Björn?
Matheformel.
Was beschreibt diese Formel?
Kreise und Vierecke.
Oh, beides.
Ja. Das passiert in der Mathematik, müssen Sie wissen.
Ja.
Ja. Und welche Gedanken schießen Ihnen denn so in den Wind?
Nichts Besonderes.
Ja. So. Nun denn.
Er schaut unangenehm auf den Boden, dann wieder aus dem Fenster raus. Und er dreht Däumchen tatsächlich. Möchtest du noch irgendetwas tun?
Nein.
Du möchtest die Fahrt einfach hinter dich bringen?
Das trifft's ganz gut.
Und
ich habe heute noch eine andere Verabredung.
Verständlicherweise. Du hast noch was anderes vor. Du fährst mit ihm gemeinsam irgendwann hinaus in die Außenbezirke, die Odin Street. Na, was heißt Außenbezirke? Äußeren Ränder der Stadt. Und du kommst irgendwann mit der Kutsche zum Halten, gemeinsam mit den anderen Insassen und dem Kutschfahrer. Und er schaut dich einmal an, der gute Björn, und beendet sein Däumchendrehen, als Kutsche den hält. Und er schaut dich an und fängt an zu stammeln. Und das kennst du von ihm. Er weiß nie, wie er sich wirklich zu verabschieden, zu begrüßen hat. Er ist ein bisschen introvertiert, wie schon gesagt, und ein bisschen schwierig.
Ich wünsche Ihnen damit dann eine gute Nacht und bis morgen dann, werte Elanda.
Gute Nacht, Björn.
Und passen Sie auf sich auf, ja?
Ist selbstverständlich. Gute Nacht, Björn. Mhm.
Ja. Und lassen Sie sich nicht von Bettwanzen beißen, ne?
Das habe ich nicht vor.
Mhm. Und er nickt einmal hastig, macht die Tür auf und die Geräusche von draußen kommen einen kurzen Augenblick lang in den Karren. Er stellt sich raus, blickt noch einmal in deine Richtung, zwingt sich ein nervöses Lächeln ab, nickt dann einmal und schließt die Tür gemeinsam mit den Geräuschen ab. Der Kutscher machst das Fenster hinter ihm quasi auf, schaust direkt darauf zu.
Madam, wohin soll die Reise eigentlich gehen?
Zur nächsten Heilanstalt.
Sind Sie sich da sicher? Ich glaube, ich habe Sie falsch verstanden.
Zur Nervenheilanstalt und Sie haben mich richtig verstanden. Und ich werfe ihn nochmals bei Kron zu.
Und du siehst, wie er wieder drauf beißt. Dann nickt.
Alles klar, Madam.
Und er schließt die Tür wieder, beziehungsweise das Fenster wieder. Und der Karren fängt wieder an, sich zu drehen.
Als es sich fertig gedreht hat und in die Sewer Street zur Rechten eingebogen ist und die Thor Street und School Street passiert, schaust du zur Linken an den Gassen vorbei, hinüber über den Furious River, der sich quer durch Uppsala gleißend im Mondlicht schlängelt. Du siehst Castle Gillenkreuz, ein uraltes Schloss, das mal als Hotel gedient hat und jetzt schon seit Ewigkeiten, seit du denken kannst, verlassen ist. Viele Mythen ranken sich um das Schloss und du denkst dann nicht weiter drüber nach. Es ist seinerzeit 1809 im Feuer untergegangen und seit jeher verlassen. Du passierst einige weitere Straßen, immer entlang des Furious River, der von einer hüfthohen Steinmauer umarmt ist, und kommst irgendwann am Uppsala Dom vorbei. Es ist das größte und du würdest auch meinen das hübscheste Kirchengebäude in ganz Skandinavien, zweitürmig, gotischer Stil, wunderschön. Dem Furious River weiter folgend kommst du an der Queen Street vorbei und drehst dich rechts mit der Kutsche in die Castle Alley hinein. Die Gebäude hier prunkvoll, hoch, sehr edel. Der Castle Alley folgend dreht ihr euch irgendwann links vorbei und schmiegt die Castle Uppsala. Ein orange-pinkes, riesiges Gebäude und das Schloss von Uppsala bildend. Traumhaft schön. Hinter Gebäuden zur Linken siehst du das Uppsala Olympus, so genannt von den Studenten und Studentinnen, die dem dreistöckigen Gebäude diesen Namen gaben, weil er ziemlich genauso hoch ist wie das griechische Ebenbild. Ist nichts weiter als ein Wohnheim, recht jung. Ihr fahrt weiter an der Monk Street vorbei und zur Linken bilden sich einige Gärten und große grüne Wiesen. Zur Rechten erstreckt sich das Uppsala Hospital, das Krankenhaus, recht länglich mit einem Turm in der Mitte. Sehr, sehr schön. Vor euch, dir und dem Kutscher, bildet sich allerdings ein Hügel mit Wald umrandet und zur Rechten und zur Linken mit einem Pfad umsäumt, im Mondlicht glitzernd. Dort oben weißt du, dass das Uppsala Asylum lauert und auf dich wartet, wie vom Brief geladen.
Irgendwann, als der Karren sich auf den Weg hinaufmacht, hörst du ein Rumpeln auf dem Dach.
Ein Rumpeln auf dem Dach.
Ein Rumpeln auf dem Dach. So als wäre etwas Schweres darauf gelandet.
Ich würde an das Fenster zum Kutscher klopfen.
Klopfst daran und der Kutscher öffnet das Fenster, allerdings ohne sich umzusehen. Im gleichen Augenblick öffnet sich eine Klappe von oben und du siehst, wie eine kleine Gestalt hineinhüpft, just in einem Augenwinkel.
Dreh mich um.
Und schaust die Gestalt an?
Ja.
Du blickst dich um und du siehst eine junge Frau, die in der Kutsche gelandet ist. Und die junge Frau beschreibt sich am besten selbst einmal ganz kurz.
Ja, die junge Frau, die gerade in die Kutsche gehüpft ist, ist ein bisschen merkwürdiger Anblick. Sie ist sehr, sehr dürr und relativ klein und wenn man sie sich so anschaut, weiß man nicht genau, sind ihre Klamotten dreckig und abgeranzt oder ist es doch einfach nur ihre Alltagskleidung? Sind ihre Haare zerzaust oder soll das vielleicht einfach ihre Frisur sein? Sie sieht ein bisschen wild aus. Als ich dort reingesprungen bin und natürlich geschickt relativ auf meinen Füßen gelandet bin, streiche ich einmal meine Kleidung so ein bisschen gerade.
Und du sitzt nun da, mitten in der Kutsche und starrst Elanda an. Elanda völlig verdutzt. Was tust du?
Sag sie, wer sind Sie denn?
Oh, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ronja, mein Name.
Und was haben Sie jetzt hier in der Kutsche zu suchen?
Naja, ich sitze hier und lass mich kutschieren. Und Sie?
Ich habe diese Kutsche gemietet, um mich kutschieren zu lassen.
Ja, das ist ja wunderbar. Da sind wir ja schon mal zu zweit.
Und was um alles in der Welt gibt Ihnen das Gefühl, dass es eine gute Idee ist, in die Kutsche einer wildfremden Person zu hüpfen?
Kennen Sie nicht das Sprichwort, kein Risiko, kein Spaß? Und wenn man von A nach B kommen will, dann ist eine Kutsche das beste Verkehrsmittel dafür.
Wo möchten Sie jetzt eigentlich hin?
Ich weiß ja nicht genau, wohin Sie möchten. Aber die Kutsche fährt, glaube ich, in die richtige Richtung.
In die richtige Richtung dafür, dass Sie gar keine Richtung im Hinterkopf haben?
Doch, ich habe ja eine Richtung im Hinterkopf, aber wenn ich einfach in eine Kutsche einsteige, kann ich ja nicht sagen, wo ich hin will, weil die fährt ja schon zu einem Ziel.
Ja, und wo wollen Sie jetzt wirklich hin?
Ja. Warum sollte ich Ihnen jetzt sagen, wo ich hin will? Sie haben doch gerade gesagt, dass das risikoreich ist, einfach einer Fremden in der Kutsche alles zu erzählen und dort überhaupt einzusteigen.
Junge Dame, wenn Sie nicht sofort sich wieder aus dieser Kutsche hinausbewegen, und zwar auf genau demselben Wege, in dem Sie in diese Kutsche hineingekommen sind, werde ich sofort dem Fahrer sagen, dass er jede Vollbremsung machen soll, um sie selber und eigenhändig rauszuwerfen.
Aber wir können doch einfach auch jetzt mal zusammen darüber reden, wo wir hin möchten und schauen, ob wir nicht vielleicht ans gleiche Ziel möchten.
Dann sagen Sie mal, wo Sie hinwollen.
Da wird man erst davor gewarnt, das einfach preiszugeben und jetzt quasi dazu gezwungen. Ist mal wieder typisch. Also. Und ich atme einmal kurz durch, denk nochmal kurz darüber nach, ob es wirklich so clever ist, das zu sagen. Aber kein Risiko, kein Spaß, wie wir alle wissen. Also, mein Weg soll mich eigentlich zur Nervenheilanstalt von Uppsala führen. Nein, also ich bin da keine Patientin, nicht, dass Sie das jetzt denken. Ja? Also.
Ich lasse mich ein bisschen baff in den Sessel zurücksinken. Sie sind sicher zur Nervenheilanstalt?
Genau, ja. Zur Nervenheilanstalt. Wie gesagt, ich bin keine Patientin da, keine Angst, ich bin nicht von dort geflohen.
Darf ich fragen, weshalb Sie dorthin wollen?
Das dürfen Sie, aber erst wenn Sie mir sagen, wo Sie denn hin möchten.
Ich möchte auch dorthin.
Ach so, das ist ja ein Zufall.
Ja, wie Linde gesagt, überrascht er mich gerade.
Wer sagt mir denn, dass Sie jetzt nicht einfach sagen, dass Sie dahin möchten, nur um mich zu verwirren, um mir jetzt den Grund zu entlocken, warum ich dahin möchte?
Ich habe einen Beweis, aber den zeige ich Ihnen erst, wenn Sie mir gesagt haben, weshalb Sie dorthin möchten.
Aha, ein Beweis. Werden Sie da etwa Patientin?
Nein, ich bin keine Patientin.
Okay, gut, dann sind wir ja schon mal zu zweit. Also. Wie erkläre ich das denn jetzt am besten? Ich bin heute Nacht aufgewacht. Und vor mir lag ein Brief. Ja, wissen Sie denn nicht, was ein Brief ist?
Natürlich. Natürlich weiß ich, was ein Brief ist, aber ich hätte mir durchaus vielleicht noch eine Überleitung zwischen dem Brief und dieser Nervenheilanstalt gewünscht.
So. Ja, in dem Brief stand, ich sollte doch zur Nervenheilanstalt gehen. Also, wie gesagt, nicht als Patientin. Aber ich wurde eingeladen, dorthin zu gehen. Und naja, ich gehe halt gerne dahin, wo mich mein Weg hinführt. Immer der Nase nach. Hm? Wie bitte?
Wer hat den Brief dann unterschrieben?
Erst sind Sie wieder dran mit Fragen beantworten. Also, was ist denn Ihr Beweis, dass Sie zur Nervenheilanstalt möchten?
Die junge Dame, Sie haben es frostig in den Ohren.
Ja.
Ich ziehe den Brief aus meiner Tasche und aus meinem Notizbuch hervor, würde ihn aus dem Kuvert nehmen, auffalten und dir quasi so vor die Nase halten.
Ganz hastig nach dem Brief greifen.
Na?
Hallo, ich werde mir den ja wohl durchlesen dürfen, oder?
Okay.
Und wird dann, wie gesagt, auch anfangen, den Brief zu lesen.
Mhm.
Und ich brauche dafür ein bisschen länger. Ja, also lesen und ich sind noch nicht so die besten Freunde. Aber schon allein von der Optik kommt dieser Brief mir unglaublich bekannt vor. Und je länger ich drauf starre und Zeile für Zeile langsam für mich entziffere, desto mehr öffnet sich in meinem Mund vor Erstaunen. Ich lasse den Brief los. Ja, gut, das ist Beweis genug, würde ich sagen. Dann haben wir wohl beide das gleiche Ziel.
Lassen Sie mich raten, Sie haben den gleichen Brief bekommen?
Ja.
Haben Sie Ihren Brief noch dabei?
Das sind jetzt zwei Fragen, das wissen Sie schon.
Mag sein.
Sie haben Glück, dass ich gerade keine weitere Frage an Sie habe. Und
es tut mir leid für Sie.
Mit einer schnellen Handbewegung ziehe ich den Brief aus meinem Ausschnitt raus, falte den auseinander. Entschuldigung, meine Aufbewahrungsmöglichkeit ist weniger elegant als Ihre. Und halte ihr den Brief hin.
Ich nehme dir den Brief aus der Hand und würde dann murmeln, einige Individuen uns Gesellschaft würden sich dennoch drüber freuen. Ich würde es an dem Brief lesen.
Du liest denselben Inhalt, den du auch in deinem vorgefunden hast. Exakt Wort für Wort.
Ich sehe schon, werteste Ronja, Sie und ich sitzen offenbar nicht bloß in der gleichen Kutsche, sondern auch noch im gleichen Boot.
Ja, also ein Boot sehe ich jetzt gerade nicht hier, aber das mit der Kutsche, das verstehe ich.
Im übertragenen Sinne.
Ach so. Und ich mache ein fragendes Gesicht, als wüsste ich nicht so ganz, was sie meint. Aber ganz langsam.
Und mit diesem wunderbaren Bild schält sich auf dem linken Fenster ein fast gemaltes Bild vor euch auf. Ihr seht das Uppsala Asylum, die Nervenheilanstalt, auf der Spitze des Hügels, den ihr langsam umfahrt und umschmiegt. Und ihr seht, dass der Mond hell am Fundament steht und
einen Schatten wirft. Einen gleißend hellen blauen Schatten. Und euer Ziel, das Uppsala Asylum, nur noch wenige hundert Meter vor euch zu finden ist. Beim nächsten Mal werden wir herausfinden, ob ihr Linnea Elfeklint finden werdet. Bei der nächsten Folge von Vasset Tales to Tell.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du hattest Spaß mit unserem schaurig schönen Abenteuer. Dieser und andere Podcasts sind nur möglich durch die awesome Unterstützung von Menschen, die uns via Ko-fi helfen. Wenn auch du Teil der Kultistinnen und Kultisten werden willst, dann schau doch in die Shownotes. Dort warten coole Belohnungen auf dich, wenn du uns mit der ein oder anderen schwedischen Krone im Monat unterstützen willst. Außerdem findest du dort auch unseren Merch-Shop, wenn du in coolen Outfits durch die Straßen von Uppsala wandern willst. Außerdem haben wir Podcast-Shoutouts, die wir am Ende einer Folge aussprechen. So zum Beispiel diesen hier. Wir danken ganz besonders Sam. Du rockst. Vielen Dank. Und hey du, tils nächste Gung.